Tous les jours, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Los geht's am Montag, den 29. Mai, täglich ab 9 Uhr in der Sportshow, auch am Wochenende. Tous les jours, die French Open auf meinsportradio.de.
Total beglückt, die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir, um den glorreichen Saisonabschluss des 1. FC Nürnberg zu besprechen, zwei Gäste eingeladen, nämlich Simon und Steffen. Hallo ihr beiden.
Servus.
Hallo.
Ja, der 1. FC Nürnberg wollte ja laut Michael Kölner 6 Punkte aus den letzten beiden Spielen holen. Jetzt sind es 0 geworden. Es waren 90 Minuten, die wie ein Spiegelbild der kompletten Saison wirkten und ja, über die wir reden müssen, aber nicht reden wollen, Simon. Es ging schon irgendwie erstmal mit der Aufstellung ein bisschen komisch los. Dass Thorsten Kirschbaum im Tor steht, war vielleicht noch zu erwarten, nachdem ja Raphael Schäfer beim letzten Heimspiel seinen Abschied bekommen hatte. Aber wieso stand denn auf einmal Miso Pretschko wieder in der Startelf?
Ja, da wird ja viel gemunkelt. Also einige behaupten, Kammerbauer wäre quasi als Disziplinarmaßnahme rausgenommen worden, weil er sich eben über das Verbot zur U20-WM zu fahren etwas echauffiert hat. Ja, wenn man nicht will, dass sich junge Spieler über sowas beschweren, dann muss man ihnen halt einen Maulkorb verpassen. Früher gab es Welpenschutz. Und dass ein Spieler seinen Unmut kundtut, weil er nicht zu einem internationalen Turnier fahren darf mit der Nationalmannschaft, weil der Verein vorgeht, ist doch eigentlich nur verständlich. Deswegen, es kann auch sein, dass Pretschko halt im Training besser war oder dass Kölner ihn vielleicht auch, da es ja um nichts mehr ging, auch nochmal, außer um 1 Million, aber sportlich um nichts, vielleicht auch einfach nochmal spielen lassen wollte. Schließlich war Pretschko ja auch der Captain. Ich weiß es nicht, aber es war für mich leistungstechnisch aufgrund der letzten Wochen eigentlich nicht verständlich.
Steffen, weil
Kammerbauer hat eigentlich keinen schlechten Job gemacht.
Steffen, eine andere Personalie, die sicherlich auch für Verwunderung gesorgt hat, war Möwald auf der Bank. Dass Eras in die Startelf gerutscht ist, nachdem er ja beim letzten Spiel davor bereits eingewechselt wurde, das kam jetzt für mich nicht so ganz überraschend. Das ist in dem letzten Saisonspiel sicherlich auch nach so langer Zeit sicher ja für den Jungen einfach nochmal gut gewesen. Aber warum dann ohne Kevin Möwald, der ja in der kompletten Saison einer der wenigen offensiv kreativen Faktoren überhaupt im Spiel war?
Ich würde noch mal ganz kurz zu Miso Pretschko zurückkommen. Köln hat heute in der Nürnberger Zeitung gesagt, eben auch angesprochen, warum Pretschko gespielt hat und nicht Kammerbauer, hat er wörtlich gesagt. Miso ist immer noch unser Kapitän. Ich hatte das Gefühl, dass er wieder zurück in die Mannschaft musste. Was irgendwie nicht wirklich eine Antwort auf die Frage ist, warum Kammerbauer nicht gespielt hat. Ich finde es aber auch die Begründung von Simon von wegen, dass man ihm die U20 WM oder EM, ich weiß gar nicht, was es ist, verwehrt, das finde ich schon, ist schon ein Grund für einen Jugendspieler sauer zu sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass einer von denen später mal wirklich Nationalspieler von Deutschland wird, also von der A-Nationalmannschaft, wird halt eben sehr gering und dann haben sie eben nicht mehr die Chance auf ein internationales Turnier und vielleicht spielen die Spieler niemals international. Also ich glaube schon, dass es extrem traurig ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch die Seite vom Club verstehen. Angesprochen auf Kevin Möwald, das kann zwei Gründe haben. Köln hat auf der Pressekonferenz gesagt, dass er, glaube ich, irgendwas mit Magen-Darm hatte und es ihm irgendwie nicht gut geht, dass er deswegen nicht fit war. Oder dass natürlich das mit Hoffenheim oder einem anderen Bundesligisten sehr konkret wird, weil Köln halt auch schon verlauten lassen, dass er nur auf die Spieler setzen will, die auch wirklich in der nächsten Saison da sind. Und dann ist es schon so ein kleiner Fingerzeig, wenn es nicht wegen der Magen-Darm-Sache ist.
Es war auf jeden Fall so, dass der Club dann anfänglich das Spiel schon erstmal übernommen hat, Simon. Das ist was, das kennt man vom ersten FC Nürnberg mittlerweile so ein bisschen. Man kommt ganz gut in die Partie, hat dann auch vielleicht eine hochkarätige Torchance. Die gab es auch dieses Mal. Über die Vergabe dessen möchte ich dich selber reden lassen. Und dann, ja, lässt man das Spiel ohne wirklich erkennbaren Grund gänzlich aus der Hand gleiten.
Ja, also die Torchance war ja von Eduard Löwen, der da schön über links aufs Tor gelaufen ist, sieht dann, dass der Torwart wegrutscht und sucht deshalb wahrscheinlich auch selbst den Abschluss, anstatt auf einen besser postierten Teuchert querzulegen. Ja, der Abschluss war halt, ja, sagen wir es mal so, nicht gut. Er hat ihn irgendwo ins Publikum gejagt. Und dadurch wurde, glaube ich, Lautern auch ein bisschen geweckt. Und dann wurden die dann auch selbstbewusster. Ja, und dann kam halt, die Bewerbung für Zeiglers Kaktor des Monats.
Das ist wohl wahr. Also Kaktor des Monats ist ja, glaube ich, oder Kaktor des Jahres auf jeden Fall, wird ja immer noch nach Würzburg gehen. Da kann sich Thorsten Kirschbaum so sehr anstrengen, wie er möchte, Steffen. Aber ja, passte das letzten Endes einfach zu dem Nachmittag und irgendwie auch zur kompletten Saison, dass man gegen einen offensiv jetzt auch gar nicht so überragend starken Gegner, denn das muss man einfach so sagen, genau, das ist Kaiserslautern, sich dann so ein Ding da selber reinhaut?
Ja, das ist, auch dazu hat Kirschbaum auch was heute gesagt, von wegen, ja, dass das ja eigentlich genau der Grund ist, warum man jemanden an den ersten Pfosten stellt, dass man sowas eben ausschließen kann. Und es war halt eben Cedric Teucher, der da steht und sich dann irgendwie weglocken lässt. Und dann sieht Kirschbaum natürlich unglaublich kacke aus. Aber im Grunde dafür hat er halt eben vollkommen recht, dass genau deswegen am ersten Pfosten jemand steht, um sowas halt eben gleich ausschließen zu können. Da hat einfach Teuchert geschlafen und es wird mir noch ein bisschen zu sehr wahrgenommen, dass es weniger der Fehler von Kirschbaum war, sondern eher mehr der von Teuchert. Und das, am Ende sieht halt Kirschbaum wirklich extrem kacke aus, wenn man es mal so sagen kann. Aber ich sehe da den Fehler in Teuchert und nicht in Kirschbaum.
Ja, und Teuchert bewegt sich dann auch noch vom Ball weg, also als der andere Kaiserslauterer versucht, dann noch mit der Fußspitze ranzukommen, da weicht der Teuchert dann noch mehr oder weniger zurück, dass der Ball durchgeht und möglicherweise es ihn eher nicht an die Hand bekommt oder so. Und erwischt damit Kirschbaum natürlich nochmal auf dem falschen Fuß. Also das, ich sehe das ähnlich wie du. Also da kann der Torwart dann nichts machen, wenn Leute für den ersten Pfosten eingeteilt sind. Er konzentriert sich da auf die Ecke und geht eigentlich davon aus, dass der Pfosten besetzt ist. Ja, war aber nicht so. War doof.
Doof war es in der Tat. Es war ja dann schon irgendwie so, dass Kaiserslautern dadurch dann erst so richtig ins Spiel fand. Später hatte Halfa, der dann übrigens ja das Tor geschossen hat, um das mal noch namentlich zu benennen, mit einer direkten Ecke halt. Noch eine weitere gute Chance durch einen Freistoß. Da war dann allerdings Kirschbaum zur Stelle, wenngleich ich da dann auch ein bisschen gezittert habe, als auf einmal der Ball wieder runterfiel und man nicht so richtig sicher war, wo er denn aufkommen würde. Und dann passierte, ja, in den 15 Minuten danach, Steffen, aber auch nicht irgendwie was, wo man den Eindruck hätte, okay, jetzt ist der Club hier so ein bisschen bei der Ehre gepackt und genau das hatte man ja vor dem Spiel so wenigstens so ein Stück weit den Eindruck, dass die schon irgendwie das Spiel gewinnen wollen, dass die da noch den Satz in der Tabelle nach oben machen wollen.
Ja, es ist halt mehr, glaube ich jetzt zumindest von außen betrachtet, mehr ein unterbewusstes Thema, dass du denkst, ja, den Schritt mache ich jetzt nicht und den Laufweg, da biete ich mich nicht an und den Raum laufe ich jetzt nicht rein, dass es nicht immer wirklich absichtlich ist, sondern einfach nur durch die Situation geschuldet, dass halt den meisten Spielern ist es eigentlich vollkommen egal, ob wir jetzt da die Millionen mehr oder weniger Fernsehgeld bekommen, weil denen das eigene Wohl halt eben wichtiger ist als das Vereins. Und auch wenn sie es bewusst eigentlich machen wollen, macht man unterbewusst dann trotzdem den Schritt weniger und den Laufweg weniger. Und dann, also es war wirklich, die ersten 10 Minuten haben mir sehr gut gefallen, aber ab den ersten 10 Minuten war es Schauen wir so zu besten aller Schwarzzeiten.
Simon, ist es genau das, einfach dieses unterbewusste, wir sind gerettet und dann fehlen die letzten 5%, um eben den entscheidenden Schritt schnell genug zu sein, um dann vielleicht auch ja den Mitspieler zu sehen, wenn er noch im freien Raum steht. Ist es letzten Endes einfach ein Konzentrationsthema in diesem Spiel vielleicht auch gewesen oder ein Motivationsthema, ein unbewusstes?
Das ist gut möglich. Aber ich habe schon so viele schlechte Saisonspiele vom Club erlebt, wo es auch wirklich noch um was ging. Also ich weiß noch, ich war einmal in Hannover dabei. Das war das letzte Spiel von Marek Mintal. Er wurde nur leider nicht eingesetzt. Und da wäre es sogar noch UEFA-Cup-Qualifikation oder also Euroleague-Quali für den Club drin gewesen, wenn sie gewonnen hätten, und haben auch ein ähnliches Spiel wie am Sonntag abgeliefert. Also ich weiß nicht, was es da ist, ob es Motivation ist, ob es null Bock ist, ob man einfach nur fertig ist von der Saison. Keine Ahnung. Also das, aber wie Steffen schon sagte, es sind dann wirklich so diese, es ist dann wieder dieser Alois-Schwarz-Fußball gespielt worden. Und ich weiß nicht. Also das war ein Spiel zum Vergessen. Normalerweise sagt man sowas über Spiele wie gegen Braunschweig, wo man 6 Dinger kassiert, oder gegen Sandhausen, wo man 3-1 verliert in Überzahl. Aber ich fand das Kaiserslautern-Spiel wirklich sehr, sehr, sehr schlimm.
Es war halt unser Glück, dass es halt eben nur Kaiserslautern war. Weil wir haben auch manchmal in der Rückwärtsbewegung solche Räume angeboten, wo du dir eigentlich in einem normalen Zweitligaspiel, wo es um was Echtes geht, gegen ein Team, was einigermaßen Fußball spielen kann, kannst du dir halt wirklich eigentlich nicht erlauben. Aber halt, es ist halt zum Glück nur Kaiserslautern gewesen, weil sonst wäre es halt eben anders ausgegangen als nur so knapp.
Ja, Kaiserslautern, das sollte man halt immer im Hinterkopf haben. Ja, mit einer der schlechtesten Offensivreihen in der kompletten Liga. Ich glaube, nur Karlsruhe hat noch eine schlechtere. Also Kaiserslautern 29 Tore in 34 Saisonspielen. Also ja, wer weiß, wie das bestraft worden wäre, wenn da jemand besser nach vorne hätte spielen können. Lasst uns mal noch ein bisschen in die zweite Halbzeit schauen, ohne das jetzt richtig groß aufblähen zu wollen. Es gab noch die ein oder andere Chance, Simon, die dann mal mehr, mal weniger gekonnt vergeben wurde oder mal mit mehr oder weniger Risiko. Also Sabiris Volley, da, ja, wenn er den vielleicht anders nimmt, wird er vielleicht auch mehr draus, aber in der Situation kann der natürlich auch sonst wohin fliegen. Du wolltest unbedingt noch was zu Bretschkos Torchance sagen, die war aber, glaube ich, sogar noch in der ersten Halbzeit. Es war dann am Ende auch nie so, dass der FCN richtig zurück in die Partie gefunden hat. Es gab kurzen Moment nach Möwalds Einwechslung halt, das war ja dann auch mit dieser Sabiri-Chance unter anderem, wo man kurzzeitig wirklich nur so ein Strohfeuerchen gesehen hat, nur damit es dann doch wieder in absolutem ja, Schönwetterfußball und Saisonausklang irgendwie gipfelte.
Ja, es ist da halt, es kam mit Möwald und Gislason Offensive rein, aber anstatt ein Offensivfeuerwerk abzubrennen, haben sie da mit irgendwelchen 10-Pfennig Knallfröschen geworfen, die niemand begeistern. Ja, und eben diese Chance von Bretschko, das fand ich so, also der wäre direkt nach dieser Situation wäre der von mir, glaube ich, ausgewechselt worden und würde die komplette Vorbereitung, glaube ich, nur das ganze Spielfeld entlang laufen und dann einen anständigen Schuss aufs Tor schießen. Also, das war so armselig, da setzt er sich mal durch, läuft in den Strafraum rein, ist am 5-Meter-Raum und murmelt den Ball mehr oder weniger als Rückgabe zum Torwart. Er hätte einfach nur abziehen müssen, es wäre scheißegal gewesen, wo das Ding hinfliegt, aber Hauptsache einen vernünftigen Abschluss machen. Und nicht einfach nur dahin murmeln. Sorry, aber das ist eines Fußballprofis nicht würdig.
Steffen, hilft am Ende einfach nur Schlussstrich unter die komplette Saison, unter dieses Spiel ziehen, die richtigen Schlüsse daraus eben dann auch ziehen und vielleicht sich am Ende noch fast dafür zu bedanken, dass man jetzt eben auf Platz 12 eintrudelt und nicht auf irgendeinem geschönten 8. oder 7. Platz, der eigentlich nicht den Saisonverlauf wiedergibt?
Nein. Nein. Vor allem wegen der TV-Tabelle, weil es halt eben da so viel Geld gegangen wäre, wäre ich sehr froh gewesen, wenn wir noch den 7. Platz geholt hätten, weil das dann halt eben nochmal viel mehr Spielraum für den Sommer gegeben hätte. Aber an sich hast du natürlich vollkommen recht, dass der 12. Platz schon die bittere Realität ist. Also wenn man sieht, dass so kleine Vereine wie Sandhausen, Bochum, die Vorstadt, Heidenheim, sowas alles vor uns ist, da muss man sich schon mal an die Nase fassen, einfach mal fragen, was ist diese Saison falsch gelaufen? Und ich glaube, da ist viel falsch gelaufen. Nicht nur was Trainerauswahl angeht, sondern eben auch Transferverhalten, wann die Transfers getätigt worden sind und solche Dinge in die Richtung. Also ich glaube, dass die Aufarbeitung, Analyse der Saison intensiver werden sollte. Und das ist halt eben der Vorteil vom 12. Platz. Da ist, glaube ich, nochmal der Realismus nochmal ein bisschen größer, als wenn man jetzt, wie du so schön gesagt hast, auf einem geschönigten 7. und 8. Platz wäre.
Auch wir werden unsere ganz persönliche Aufarbeitung nochmal vornehmen hier bei Total Beklubbt. Das wird in der Woche nach Pfingsten geschehen. Da werden wir in aller Ausführlichkeit uns die komplette Saison nochmal angucken, uns da so ein bisschen selbst kasteien und dann, wie gesagt, nochmal sehr ausführlich darauf zurückblicken. Wir verzichten jetzt an dieser Stelle darauf. Stattdessen wollen wir gleich noch über zwei Personalentscheidungen sprechen, über die es zu sprechen gilt. Zum einen hat der erste FC Nürnberg heute einen neuen Spieler verpflichtet, den ich schätze, kein Mensch auf dem Zettel hatte. Und zum anderen wird Konstant Csakba den Verein verlassen. Auch darüber möchten wir uns gleich noch unterhalten, hier bei Total Beklubbt.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Jetzt machen Sie ja alle auf im Lokomp oder im Nokam oder wie das hier heißt.
meinsportradio.de. Es heißt meinsportradio.de. Jetzt auch als App.
Die Saison in Nürnberg ist gerade vorbei. Keine Relegation in diesem Jahr, was ja irgendwie auch ganz gut fürs Nervenkostüm ist. Die Saison war anstrengend genug. Und damit beginnt aber quasi auch schon der Transfersommer. Und wir beginnen mit der nicht ganz so aktuellen Meldung. Es ist wohl so, dass Konstant Csakba mit 99%iger Wahrscheinlichkeit den auslaufenden Vertrag nicht verlängert bekommt. Es würde so ein bisschen, Simon, zu seiner Leistung am vergangenen Wochenende passen, wo er sich nicht so sattelfest präsentierte wie in den Wochen zuvor. Bedauerst du den Abgang von Csakba oder sagst du, okay, wir haben halt drei Linksverteidiger, eigentlich ist er halt überflüssig und das Gehalt wahrscheinlich auch zu hoch?
Ja, es ist so halb-halb. Also natürlich vom fußballerischen Wert her bedauere ich es auf jeden Fall. Ich glaube, er war auch sehr gut für die Mannschaftsstimmung, weil er halt so ein kleiner Spaßvogel ist. Aber wie Kölner auch schon sagte, immer höchst professionell bei jedem Training, bei jedem Spiel, auch wenn er sonst für jeden Scheiß zu haben war. Aber er hat jetzt diesen Einjahresvertrag bekommen, wahrscheinlich zu relativ geringen Bezügen, weil er sonst eben arbeitslos gewesen wäre. Und jetzt danach wird er jetzt halt sagen, Leute, passt auf, ich habe jetzt hier, wenn ich gespielt habe, immer Leistung gebracht und will natürlich bei einer Vertragsverlängerung mehr Geld und wird sich dann wahrscheinlich eher auf seine alten Gehaltsvorstellungen einpendeln. Und da kann ich dann den Verein schon verstehen, dass sie sagen, hey, sorry, aber wenn wir drei Leute im Team haben, die Linksverteidiger spielen können, mit Sepsi, Lippert und Leibold und ein Valentini, der auch auf links aushelfen kann, also sagen wir mal 3,5, dann, Junge, müssen wir wohl, so schwer wie es ist, auf dich verzichten. Einfacher wäre es wahrscheinlich, wenn man Sepsi irgendwie von der Gehaltsliste kriegen könnte. Wobei ich da noch die Hoffnung habe, dass er vielleicht, dass seine miserablen Leistungen vielleicht doch an der mitgeschleppten Verletzungen lagen, weil er irgendwie nur noch unter Schmerzen gespielt hat. Vielleicht sehen wir einen neuen Laszlo Szczęsny in der nächsten Saison. Also zu hoffen wäre es. Und vielleicht lässt er den Abgang von Csákba somit leichter verdauen. Aber eigentlich gilt meine Hoffnung eher auf Leibold und auf die Rückkehr von Lippert, dass er nach seiner Verletzung so zurückkommt, wie er vorher gespielt hat, weil da war er für seine jungen Jahre eigentlich schon ein sehr souveräner Linksverteidiger.
Steffen, wie geht's dir?
Mir geht's gut.
Sehr schön, das freut mich. Wie geht's dir mit dem Abgang von Konstantin Csákba?
Noch besser. Nein, ehrlich gesagt ist es, also ich hätte mich sehr gefreut, weil ich ihn sehr witzig und sehr amüsant finde. Da gab es einmal diese lustige Situation, das war im Derby, logischerweise gegen die Vorstadt, und da hat er dann einen Foul an der gegnerischen Auslinie gemacht, und um keine gelbe Karte zu bekommen, hat er einfach nur sein strahlendes Lachen gezeigt und hat einfach den Schiedsrichter umarmt und gefühlt durch jeden abgeküsst und hat dann keine gelbe Karte bekommen. Das fand ich einfach bei dem zugegebenermaßen sehr schlechten Spiel von ihm trotzdem einfach voll witzig. Und das ist mir gerade nur eingefallen. Ja, wir können uns das einfach nicht leisten. Das hat Bornemann und Mees schon oft angesprochen, dass es halt einfach, wir können es nicht leisten, so viele Spieler auf einer Position zu haben. Und da es sehr unwahrscheinlich ist, dass irgendwer Interesse an Szczęsny hat, ist es halt einfach nur leider logisch. Und Lippert hat man jetzt ja erst langfristig an den Verein gebunden. Und mit Leibold eben auch noch einer, der es dann spielen könnte, falls einer von den anderen beiden dann eben mal nicht könnte. Und mit Valentini auch noch einen, also hätte man jetzt schon vier, die spielen könnte und die mindestens alle noch ein Jahr Vertrag haben. Deswegen ist einfach ausgeschlossen, dass da Csákba bleiben kann, auch wenn ich es, wie gesagt, sehr traurig finde.
Er wird wahrscheinlich eine neue fußballerische Heimat finden, nachdem er sich jetzt hier in den letzten, ja, 3-4 Monaten wirklich gut präsentiert hat. Insofern wünschen wir Konstantin Csákba alles Gute auf seinem weiteren Weg und sprechen nun über Lukas Jäger. Und kein Mensch kannte Lukas Jäger, würde ich behaupten, von uns bis heute. Und jetzt kennen wir ihn irgendwie alle, Innenverteidiger. Und da besteht ja nach dem Abgang von Bultuis und von Hofland durchaus Nachbesserungsbedarf. Und jetzt wird die ganze Geschichte natürlich ein bisschen lustig. Er ist natürlich Österreicher, er wird von derselben Agentur oder vom selben Management betreut wie Alessandro Schöpf, wie Guido Burgstaller, wie Georg Markreiter und wie außerdem unser U19-Spieler Leonardo Zottele. Insofern, ja, holen wir da quasi jemanden, wo sich die Spieler im Großen und Ganzen bisher immer bewährt haben. Ich habe dann auf Twitter heute mal, also heute ist Dienstag, mal ein wenig nachgefragt, ob es denn Fans des SCR Alltag gibt. Es gibt sie tatsächlich. Maximilian Werner ist einer davon, zu finden unter @maxi mit 2i unterstrich Werner. Und Maxi schrieb dann, dass es sich immer bewährt hat beim SCR Alltag, kam zu guten Einsätzen. Ob sein Niveau für Nürnberg reicht, weiß man nicht so richtig. Von Marco Stein, den sicherlich auch der ein oder andere kennt, kam das durchaus auch mal denkbar war, dass er vielleicht innerhalb der österreichischen Liga wechselt, dass ihn einige da gerne bei den höherklassigen, in Anführungsstrichen, Vereinen gesehen hätten, vielleicht bei Austria Wien. Und dass er insgesamt, das kam auch noch raus, ein relativ flexibler Spieler ist, oftmals erst zu Beginn des Spiels defensives Mittelfeld mit ja sehr tiefer Position, dann aber auch im Zweifelsfall dann aber auch immer wieder Innenverteidiger gespielt hat. Steffen, wen haben wir da geholt?
Ich hoffe, einen sehr, sehr guten Mann. Auf jeden Fall ist der erste Eindruck jetzt nicht schlecht von ihm. Aber zum Beispiel bei Burgstaller war mein erster Eindruck sehr schlecht von ihm, weil er, glaube ich, aus der 4. Englischliga kam, mit gefühlt in den letzten 10 Jahren keinem einzigen Spiel. Das ist jetzt bei ihm anders. Er hat sich hochgearbeitet über die 2. österreichische Liga in die 1. österreichische Liga mit dem gleichen Verein und hat sich da zum Stammspieler etabliert. Und das ist auf jeden Fall anscheinend ein sehr interessanter Mann. Und der ist auch erst 23 Jahre alt und laut Transfermarkt.de, glaube ich, irgendwie ein Marktwert um die 700.000 Euro, was auch nicht sehr schlecht ist. Und wo er, glaube ich, sogar mit einer unserer Besten ist. Und das ist auf jeden Fall, klingt nach einem sehr guten Innenverteidiger-Duo, was wir dann zusammen mit Geo Markreiter vielleicht haben.
Simon, Verständigungsprobleme sollte es auf jeden Fall dann schon mal nicht geben, wenn die beiden spielen. Oder ist er in allererster Linie natürlich dann, was heißt natürlich, oder ist er dann einfach auch erstmal Backup hinter Mühl, Mühl-Markreiter? Das scheint ja so ein bisschen auch das Duo für die Zukunft zu sein.
Ich denke, dass sich Kölner da noch nicht entschieden hat. Also ich glaube, dass Jäger schon geholt wurde als ernsthafter Konkurrent um den Platz neben Georg Markreiter. Und das wird die Vorbereitung dann zeigen. Also was man so über ihn liest, scheinen wir da wirklich einen guten geholt haben. Er ist auch noch in einem Alter, wo er entwicklungsfähig ist. Und wir haben ja jetzt mit Österreichern keine so schlechten Erfahrungen gemacht. Von daher finde ich es einen relativ guten Transfer. Und was ich wirklich sau cool finde, weil in den letzten Tagen und Wochen eigentlich auf Twitter und in allen möglichen Foren auf Bornemann rumgehackt wurde und er war schon der große Buhmann und was macht er überhaupt den ganzen Tag und pipapo und dann auf einmal bam, hier Neuverpflichtung, ohne dass irgendjemand auch nur den Hauch einer Ahnung hatte, dass der beobachtet wurde oder sonst was. Also das fand ich schon eine starke Aktion und wenn er einschlägt, dann Chapeau, Herr Pornemann.
Wir dürfen gespannt sein, ob er einschlägt. Ablösefrei kommt er auf jeden Fall. Das ist ja für den Club ein sehr wichtiges Kriterium aktuell. Er ist aktueller U21-Nationalspieler, hat allgemein gefühlt alle U-Nationalmannschaften von Österreich durchlaufen. Keine Ahnung, wo es da schon losgeht, aber seit der U16 auf jeden Fall. Und ja, wir dürfen gespannt sein, sind dann natürlich auch gespannt, wie er sich in der Vorbereitung präsentieren wird. Aber davor, hatte ich ja schon angesprochen, werden wir die Saison noch einmal aufarbeiten. Es ist nötig, denn es lief beileibe nicht alles so, wie wir uns das erhofft und wie sich das der erste FC Nürnberg vorgestellt hat. Das Ganze dann, wie gesagt, in der Woche nach Pfingsten hier auf meinsportradio.de. Ansonsten bedanke ich mich bei Simon und bei Steffen für unsere Kurzausgabe und es sei noch der Hinweis gegeben, am Wochenende findet der Auftakt der Blindenfußball-Bundesliga statt. Auch das hier im Stream bei meinsportradio.de. Das war total bekloppt.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Die Volleyball World League live auf meinsportradio.de. Vom 2. bis 4. Juni kommentiert Daniel Hör die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live. Und du kannst mit dabei sein. Wir verlosen 2 Tickets für die World League vom 2. bis 4. Juni zusammen mit einem von der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft signierten Spielball.
Oh mein Gott! Und was muss ich dafür machen?
Schreibe uns via Facebook, Twitter oder Instagram und markiere unter unseren Posts mit dem Hashtag VolleyMSR die Person, mit der du zum Spiel kommen möchtest. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 28. Mai. Um 23.59 Uhr. Die Volleyball World League. Live auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.